ARD Sounds.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Krieg stehen im Mittelpunkt dieses Podcasts. Wir sprechen aber auch immer wieder über angrenzende politische und militärpolitische Themen und wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler, heute zugeschaltet aus Hamburg. Tag, Herr Bühler.
Tage, Deisinger.
Wie immer in diesem Podcast besprechen wir die aktuelle Lage in der Ukraine. Das tun wir heute gleich zu Beginn. Und im zweiten Teil der heutigen Folge greifen wir nochmal das Thema Osterweiterung der NATO bzw. das Verhältnis zwischen Russland und dem sogenannten Westen auf. Warum tun wir das? Weil wir viele Mails von Ihnen dazu bekommen haben, zu unseren vergangenen Diskussionen hier im Podcast. Und auf die ein oder andere wollen wir doch unbedingt nochmal eingehen. Aufzeichnungszeit für diese Woche ist Mittwoch, 24. Juni 2026. Es ist jetzt kurz nach 11:30 am Mittag. Zu hören das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Sounds App. Herr Bühler, die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg. Gibt es neue Entwicklungen, die Sie jetzt schon mal in einem Überblickssatz zu Beginn würdigen wollen?
Ja, da fange ich gleich mal mit dem Präsidenten Putin an. Der hat am 23. Juni erklärt, dass Russland zu Friedensverhandlungen mit der Ukraine bereit wären. Als ich das gelesen habe, dann war ich überrascht. Aber dann kamen die Bedingungen, aber nur zu den Bedingungen, die weiterhin einer Kapitulation der Ukraine gleichkämen. Also Abzug aus den 4 umstrittenen Provinzen, die noch nicht mal alle erobert sind, Abrüsten der ukrainischen Armee, kein NATO-Beitritt, keine westliche Unterstützung und so weiter. Und man müsse die Realität auf dem Gefechtsfeld anerkennen. Die Realität,
das wäre ja dann ein Eigentor möglicherweise, was sie da geschossen haben, die Russen, wenn er das so sagt, oder?
Ja. Die Realität sieht ganz anders aus. Die strategischen Luftangriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern auf Raffinerien und andere Einrichtungen der Ölindustrie zeigen zunehmend Wirkung. Es gibt jetzt 53 Regionen. Das können selbstständige Regionen sein, Subjekte, wie die Russen sagen dazu, von insgesamt etwas über 80 Regionen in Russland, in denen es Treibstoffknappheit gibt, die von Rationierungen bis hin zum Verbot des Verkaufs an Privatpersonen führen, wie eben auch auf der Krim. Die russische Armee ist durch die Versorgungsschwierigkeiten in den besetzten Gebieten ebenfalls betroffen und dürfte deshalb in ihren Handlungsmöglichkeiten stark eingeschränkt sein, wobei ich das noch nicht genau spezifizieren kann, was da tatsächlich der Fall ist.
Ich will gleich am Anfang, weil das Geräusch jetzt wieder auftauchte, noch was dazu sagen. Sie sind ja zurzeit in Hamburg, das sagte ich eingangs schon, und zwar konkret in der Führungsakademie der Bundeswehr. Sitzen dort in einem Zimmer. Ich habe jetzt kein Bild vor Augen, aber es ist nun mal so. Und wir können jetzt nicht beeinflussen, ob da möglicherweise ein Hausmeister Bleche über den Gang zieht und es dann Geräusche gibt. Also wir müssen das einfach so hinnehmen, wie es halt ist. Im Text weiter. Das, was Putin gesagt hat, hat ja Lavrov im Prinzip ja auch nochmal wiederholt, der russische Außenminister. Wir sind ja schon immer bereit gewesen zu verhandeln, aber wir wollen halt unsere Forderung durchsetzen. Ne? Ich würde jetzt, was die aktuelle Lage betrifft, Herr Bühler, mal darauf verzichten wollen, verschiedene Schwerpunkte am Frontkorridor durchzugehen, sondern einfach mal nur sortieren in russische und ukrainische Angriffe. Das sind ja dann zumeist Angriffe aus der Luft, die bekannt werden. Wenn Sie konkrete Entwicklungen am Boden erwähnenswert finden, dann werden Sie das sicher geschickt einflechten, denke ich mal. Also es hat in der vergangenen Woche 2 große Angriffe auf die ukrainische Stadt Sumy gegeben, wenn ich das recht gelesen habe, mit Gleitbomben wieder. Haben die dann außer Zerstörung und zivile Opfer irgendwas am Verlauf der Front oder am Krieg oder an der Lage dort vor Ort geändert?
Nein, natürlich nicht. Also außer, wie Sie schon sagen, Zerstörung und zivile Opfer. Diese Gleitbomben sind ja schwere Bomben mit etwa 100 bis 700 Kilogramm Sprengstoff, manchmal auch über 1000 Kilogramm. ursprünglich als Flächenwaffe gebaut. Sie werden mit kleinen Tragflächen versehen, sodass sie von einem Flugzeug etwa 80 Kilometer vor dem Zielpunkt ausgeklinkt werden und dann selbstständig ins Ziel gleiten oder fliegen. Und auf Sumy sind am Wochenende 6 von diesen Bomben eingesetzt worden. Der größte Gleitbombenangriff fand allerdings in Saporischschja statt. Dort wurden von russischen Flugzeugen 9 Gleitbomben abgeworfen. 5 Menschen wurden getötet und 13 verletzt. Das ist ein typischer Terrorangriff auf die frontnäheren Städte. Saporischschja liegt ja nicht direkt an der Front, aber Saporischschja kann schon erreicht werden, genauso wie die Stadt Sumy, genauso wie die Stadt Kharkiv. Und das sind dann die typischen Ziele, die sie mit den Gleitbomben bekämpfen. Eigentlich sind sie dazu gedacht, dass man verbunkerte Feldstellungen der Soldaten bekämpft und sie da praktisch veranlasst, aus den Stellungen herauszukommen, um zu fliehen. Und sie werden dann oben auf der Erde dann durch Infanteristen bekämpft oder durch kleinere Drohnen.
Jetzt haben Sie schon ein paar Städte genannt. Nicht genannt hatten Sie Dnipro. Die Ortschaft, die Stadt wurde ja auch attackiert. Was wissen Sie dazu?
Ja, sie wurde auch attackiert, allerdings von Drohnenangriffen jetzt. Da gab es 3 Tote, 5 Verletzte. Einzelheiten weiß ich leider nicht. Da ist noch nichts bekannt. Insgesamt waren die russischen nächtlichen Angriffe mit Drohnen aber nicht so intensiv wie in den Vorwochen. Das kann bedeuten, dass es in den nächsten Tagen ein weiterer massiver Angriff droht mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörper, also das volle Programm wieder. Es kann allerdings auch sein, dass die Logistikprobleme nun auch durchschlagen auf die Drohneneinheiten der Russen. Das ist aber noch nicht ganz gesichert, wäre aber gerade für die Startplätze auf der Krim, wo sie abgeschossen werden, die Drohnen, in Krasnodar, in Luhansk und in Donetsk, dort sind die Abschussbasen, die Abschussplätze, das wäre durchaus plausibel.
Die Angriffe haben sich in dieser Woche anscheinend oder auch nur scheinbar, Fragezeichen, auf den Süden konzentriert. Ich meine da jetzt aber nicht nur die russischen, beispielsweise auf Odessa mit einer Iskander-Rakete, sondern auch die Ukraine hat ja im Süden und da speziell wieder die Halbinsel Krim angegriffen. Die Auswirkungen sollen ja unter anderem sein Treibstoff. Mangel. Ich glaube, das ist teilweise jetzt ganz verboten, den an Treibstoff, Benzin, Diesel an Privatpersonen abzugeben. Und auch, dass man beispielsweise Kinderferienlager verboten hat aus Sicherheitsgründen. Das heißt, die Attacken müssen auch von Seiten der Ukrainer wieder recht massiv gewesen sein. Wie schätzen Sie das ein?
Also zunächst nochmal zu den Russen. Bei den Russen war es durchaus verteilt. Wir haben ja einige Städte genannt und besprochen, die ja auch im Norden liegen oder in der Zentralukraine. Bei den Ukrainern ist es aber so, dass der Schwerpunkt eindeutig im Süden liegt, mit den Luftangriffen, jedenfalls mit den operativen Luftangriffen und dort auf der Krim.
Ja, Krim-Halbinsel. Der ukrainische Verteidigungsminister Fedorow hat gesagt, man wolle die Krim in eine Insel verwandeln. Da geht es dann wahrscheinlich darum, die Zugänge zur Krim über Brücken oder wie auch immer kaputt zu machen und nicht mehr nutzbar zu machen. Oder wie ist das anders gemeint? Ja.
Also die Krim ist ja für die Russen eine militärische Basis von Anfang an gewesen für ihre Angriffe, insbesondere Richtung Saporischschja und Cherson. Daneben ist für viele Russen eine Ferieninsel. Ferien haben wir ja auch schon erlebt in diesen 4 Jahren. Ferien dürften auf der Krim in diesem Sommer wohl größtenteils ausfallen. Da ist schon ein psychologischer Moment mit verbunden. Die Krim, die ja nach ihrer Annexion im Jahr 2014 von vielen Russen als Gewinn für die Russische Föderation gefeiert wurde, wird nun wieder genommen. Nicht mit dem Versuch einer Besetzung, aber mit dem Versuch, wie Sie gerade angedeutet haben, alle Zugänge von Norden her, die sogenannte Landbrücke, mit all den Brücken, die ich beim letzten Mal im Einzelnen benannt habe, aber auch vom Osten her über die Kertschbrücke. Die Krim wird dadurch zunehmend nicht nutzbar, weder militärisch noch und schon gar nicht, muss ich sagen, für Ferienaufenthalte.
Und Stichwort Kertsch-Brücke, die ist wohl auch wieder angegriffen worden, ne?
Die Ukraine hat insbesondere beide Brückenköpfe auf der Krim und auf der gegenüberliegenden Krasnodar-Seite massiv angegriffen. Ziele waren die Häfen auf beiden Seiten mit ihren Öldepots, vor allem russische Flugabwehrmittel. Die Kertschbrücke wurde entweder noch nicht wieder angegriffen oder die Angriffsversuche wurden durch die noch vorhandene Flugabwehr verhindert. Es deutet allerdings alles darauf hin, dass in nächster Zeit ein Angriff auf die Brücke erfolgen könnte, sobald die Flugabwehr weitgehend ausgeschaltet ist.
Sind denn die Nachschublinien der Russen durch diese massiven Angriffe nun tatsächlich unterbrochen?
Also teilweise sind die Brücken, die über das Lagunengebiet und den Nordkanal der Krim führen, zerstört oder teilweise so stark beschädigt, dass sie nicht mehr im vollen Umfang genutzt werden können. Neben der beschädigten Brücke bei Chonhar wurde eine Pontonbrücke gebaut, die aber den Verkehr sehr verlangsamt und die Fahrzeuge auf der Brücke zu einem leichten Ziel für die Drohnen macht. Das kostet also alles Zeit und dazu kommt, dass die Kertschbrücke durch den Schwerverkehr nicht mehr genutzt werden darf. Tanklastzüge dürfen nicht mehr über die Brücke fahren. Sicher sind auch Munitionstransporte verboten, weil die Russen befürchten, dass diese Fahrzeuge mit Gefahrstoffen, also Munition oder Betriebsstoff, wie eine quasi rollende Bombe wirken könnten. Die Fährverbindungen sind durch die Angriffe der letzten Woche und des letzten Wochenendes vor allen Dingen unterbrochen. Drei Fähren wurden angegriffen und mindestens beschädigt, darunter die letzte noch funktionsfähige Eisenbahnfähre. Das sehen wir nicht zum ersten Mal, das haben wir, glaube ich, vor einem, zwei Jahren auch schon mal gesehen, dass die eine oder andere Eisenbahnfähre völlig zerstört worden ist. Also die Nachschublinien sind nicht komplett unterbrochen, aber die Logistik ist jetzt schon so stark eingeschränkt, dass wird sich in den nächsten Tagen und Wochen so fortsetzen, solange bis die Russen wirksame Gegenmittel, insbesondere gegen die dort eingesetzten Mittelstreckendrohnen, finden werden.
Für meinen Teil würde ich gerne mal noch ein paar weitere ukrainische Angriffe herausheben. Da war zunächst mal die Attacke auf das Zentrum für Satellitenkommunikation in Dubna, das ist in der Region Moskau. Und da war die Attacke auf eine russische Fabrik in Voronezh, das ist mehrere hundert Kilometer weiter südlich. Die kann man ja vielleicht sogar in Zusammenhang sehen, diese Angriffe. Letztlich haben sie ja beide zum Ziel, den Einsatz russischer Raketen zu verringern. Oder liege ich da falsch?
Ja, man kann da gerade an den beiden Beispielen sehen, dass diese ganze Strategie der Zielauswahl dem Ziel folgt, die Rüstungsindustrie in ihren Schwerpunkten anzugreifen, aber dann auch Kommunikationsanlagen und Anlagen, die zur Verstärkung von Signalen, die die Russen selbst brauchen für ihre Drohnen, dienen, solche Kommunikationseinrichtungen, die werden dort schwerpunktmäßig attackiert und das ist durchaus durchdacht. Ich komme gleich auf den Punkt nochmal zurück. Also die Fabrik in Voronezh, die ist kritisch für die russische Rüstungsindustrie, weil sie Elektronik für präzisionsgelenkte Waffen, Raketen, Marschflugkörper, andere Waffensysteme herstellt. Die Fabrik wurde durch mehrere Marschflugkörper schwer getroffen, schwer beschädigt. Die Zielauswahl ist ein gutes Beispiel für den Luftkrieg. Also nicht irgendein Rüstungsbetrieb wird getroffen, sondern bereits bei der Zielplanung wird mit Folgeeffekten gearbeitet, die dadurch entstehen, dass in den Lieferketten auch für andere Rüstungsbetriebe Engpässe bei der Produktion von Waffensystemen entstehen. Die Anlage bei Dubna in der Region Moskau, sie liegt etwa 100 Kilometer nördlich von Moskau, ist die größte Satellitenkommunikationsanlage in Russland. Auch sie ist so ein Hochwertziel, dessen Zerstörung oder Beschädigung Rückwirkungen hat auf das gesamte Netzwerk der Satellitenkommunikation. Und eigentlich müsste sie sehr stark geschützt sein. Sie dient der Kommunikation der Regierung, des Militärs, auch der Geheimdienste. Und wie schon angedeutet, sie sitzt wie eine Spinne im Netz anderer Satellitenkommunikationsanlagen Russlands. Darüber hinaus laufen über deren Antennen die Versorgung der Bevölkerung mit Fernsehbildern aus dem russischen Staatsfernsehen. Der Angriff war nach russischen Angaben nicht so erfolgreich. Die Bilder verdeutlichen das auch, die ich gesehen habe. Also die Anlage sei funktionsfähig, aber es ist doch eingestanden worden, dass Reparaturarbeiten notwendig sind. Aber in welchem Umfang, das steht noch nicht fest. Also für uns noch nicht.
Ich muss jetzt aber nochmal eine Nachfrage stellen. Wir haben schon des Öfteren über die ukrainische Strategie besprochen, die Sie jetzt auch gerade nochmal erläutert haben. Aber diese Strategie bei den Luftangriffen, die sollte doch den Russen eigentlich auch nicht fremd sein, wenn die in der Ukraine angreifen. Aber dass die ähnliche Auswirkungen haben wie bei den Russen, also wie die ukrainischen Angriffe, das haben wir bislang nicht gehört. Haben Sie diese Auswirkungen nicht oder wird darüber einfach nur nicht geredet?
Also da würde schon geredet werden, wenn es dort ein Werk trifft. Wie, Sie erinnern sich an das Werk, das die Flamingo Flugkörper herstellt. Das ist ja mal getroffen worden, das ist auch öffentlich bekannt geworden, auch von der Ukraine selbst bestätigt worden. Solche Fälle sind eigentlich sehr selten. Es gibt andere Hochwertziele im Bereich der Stadt Dnipro, wo sehr viel Rüstungsindustrie auch vorhanden ist. Aber ansonsten kann man so klar, wie es bei der Ukraine vorkommt, diese Strategie nicht erkennen.
Dann habe ich noch einen Angriff in Sibirien, den ich kurz ansprechen wollte. Da haben die Russen gesagt, den haben wir abwehren können. Es ging da um eine Ölraffinerie in der Oblast Tjumen. Die befindet sich, ungefähr 2.500 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze. Sind da die Drohnen also noch nicht so gut, über solche Strecken erfolgreiche Angriffe durchführen zu können?
Also das ist ja eine der größten Raffinerien in Russland, insbesondere in Westsibirien. Sie wurde durch Drohnen attackiert, wahrscheinlich von einer Drohne namens Beaver 2 oder Boba 2. Kann auch sein, dass eine Neuentwicklung getestet wurde, die etwas mehr Reichweite hat. Aber man kann sehen, dass die Ölraffinerie getroffen worden ist. Es gab mindestens 2 Explosionen, es gab Rauchsäulen, es gab Feuerwehreinsatz. Und all das kann man im Internet nachrecherchieren. Also, dass da gesagt worden ist, dass sie den abgewehrt haben, aber nur unter Schäden.
Okay, letzter Punkt bei der aktuellen Lage, Herr Bühler, den ich ansprechen wollte, ist ein, Ultimatum, das Selenskyj an den belarussischen Präsidenten Lukaschenko gerichtet hat. Man wirft den Belarussen ja vor, die Russen technisch zu unterstützen bei Drohnenangriffen, bei Raketenangriffen etc. Und dann hat Selenskyj gesagt, also Leute in Belarus, beendet das bis dann und dann. Oder wir beenden das. Das klingt ja so, als würde die Ukraine dann im Falle des Falles, wenn die Belarussen da die Russen weiter unterstützen, dass die Ukraine dann Ziele dort in Belarus angreifen würde wollen. Besteht da nicht die Gefahr, dass der Krieg sich dann tatsächlich noch ausweitet?
Also ich bin da nicht ganz sicher, was da stimmt. Die einen sagen, die Belarussen haben da Funkmasten aufgestellt und da stellt man sich dann so vor, Funkmasten wie für den Handyempfang. Und dann kommen wieder Meldungen rein, die Russen haben diese Masten aufgestellt. Das hat Bedeutung, wenn es darum geht, um die Frage, ist es ein legitimes Ziel oder ist es kein legitimes Ziel. Die Masten sind 4 oder 5 sind an der Grenze entlang aufgestellt worden von Belarus zur Ukraine und dienen den Russen dazu, dass sie ihre Drohnen besser steuern können, vor allen Dingen in der Westhälfte und in der Nordhälfte der Ukraine. Der Hintergrund ist, dass die Russen ja nicht mehr das Starlink-System nutzen können. Das ist für sie abgeschaltet worden und deshalb haben sie große Probleme, ihre Drohnen dann punktgenau irgendwo hin zu leiten. Und das soll damit dann gewährleistet sein. Nun hat Präsident Zelensky da ein Ultimatum gestellt. Das Ultimatum läuft Ende der Woche aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann wird man sehen, was Zelensky daraus macht. Er wird sicher nicht vorhaben, den Krieg auszuweiten und noch eine weitere Kriegspartei zu bekommen, auch wenn die belarussische Armee schwach ist, auch wenn Putin selbst ja Lukaschenko von Anfang an dazu gezwungen hat, mitzumachen. Und dieser Zwang ist ja teilweise erfolgreich gewesen, Bereitstellung von logistischer Infrastruktur, dann das Staatsgebiet, von dem aus der Angriff ja eigentlich ausging am Anfang des Krieges 2022. Aber ich bin da noch nicht ganz klar. Lassen Sie uns mal abwarten, was passiert am Freitag und das dann in der nächsten Woche besprechen.
Okay, dann machen wir einen Punkt an dieser Stelle, schließen die aktuelle Lage ab. Ein Thema, das wir noch besprechen sollten, / wollten, ist die Diskussion zur Podcast-Folge 344 zu den Themen NATO-Osterweiterung und zur Primakow-Doktrin. Viele Hörerinnen und Hörer haben uns dazu geschrieben. Ich will mal zwei Mails konkret rausgreifen. Wir hatten in der vergangenen Woche den Historiker Matthias Rock zu Gast, das sei auch noch dazu gesagt. Einige Hörer haben nur noch Anmerkungen zur Diskussion über die russlandfreundliche und oder russlandtolerante Haltung der Ostdeutschen, die wir da auch angesprochen haben. Einigen geht das zu weit. Ralf Wegel beispielsweise findet, dieser Blick ist auch zu einseitig. Er widerspricht und schreibt, diese Haltung sei irrational. Ich zitiere mal einen Abschnitt aus seiner Mail. Zitat also. Der Verweis auf die aggressive Außenpolitik Russlands ist grundsätzlich richtig, aber blendet aus, dass die amerikanische Außenpolitik, denken wir nur an das Aushungern von Kuba, allein mit dem Recht des Stärkeren, Irak, Venezuela, Iran, dass diese Außenpolitik nicht nur mindestens genauso aggressiv ist, sondern weit über die unmittelbaren Nachbarländer hinausreicht. Der in der DDR obrigerseits gepflegte Anti-Amerikanismus wurde und wird also regelmäßig durch die amerikanische Politik selbst genährt und bestätigt. Es ist eher verwunderlich, dass dies in den westlichen Bundesländern offenbar viel unkritischer gesehen wird. Zitat Ende. Das sind jetzt wahrscheinlich eher Sie angesprochen, Herr Bühler.
Ich weiß nicht, ob Herr Wegel mich angesprochen hat oder Professor Rock. Da müssen wir eigentlich Professor Rock zuschalten. Ich glaube, er hat das gesagt oder sinngemäß so gesagt. Macht aber nichts, aber ich stütze das auch. Aber ich muss auch dazu sagen, Herr Wegel, die amerikanische Politik wird ja auch von mir kritisch gesehen. Ich glaube, da haben wir keinen Widerspruch. Auch keinen Widerspruch, dass die Regierung Trump zurzeit alles tut, um einen Anti-Amerikanismus weltweit zu nähern. Also das haben Sie gut formuliert, das ist auch meine Auffassung. Der Unterschied zwischen Russland und den USA aber ist, dass die USA Verbündete Deutschland war und ist und was Russland nie war, auch die Sowjetunion nicht, sie war es ja, die Freiheitsbewegungen in der Tschechoslowakei, in Polen, in Ungarn, in der DDR, in Teilen der baltischen Sowjetrepubliken unterdrückte, niederschlug oder es zumindest versuchte. Ich glaube, so eine Aufrechnung, die ist nicht zielführend. Wenn man sowas machen wollte, dann müsste man auch auf der russischen Seite beziehungsweise der Sowjetunion-Seite sagen, Afghanistan, Tschetschenien, Georgien, Syrien, das Ganze müsste man auch noch toppen dann durch diesen vierjährigen brutalen Eroberungskrieg gegen die Ukraine mit unzähligen Kriegsverbrechen und den Krieg, den es im Donbass bereits seit 2014 gibt und der von Anfang an nicht nur von Russland unterstützt wurde, sondern zunächst verdeckt, aber mit tatkräftiger Unterstützung durch die russische Armee geführt wurde. Wie im Übrigen auch bei der Einnahme der Krim. Die völkerrechtswidrige Annexion der vier Oblaste Donetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhzhia gehört auch dazu.
Und im Zusammenhang mit der Osterweiterung hatten wir auch die beiden Reden Wladimir Putins in Deutschland erwähnt. Er sprach ja 2001 vor dem Deutschen Bundestag und 2007 auf der Münchner Sicherheitskonferenz zwei sehr unterschiedliche Reden. Was dazwischen passiert sein könnte, dazu hat uns Frank Kämmerer geschrieben. Bin auch gespannt, wie Sie das dann einschätzen, Herr Bühler. Aber ich lese erst mal einen Auszug aus der Mail von Herrn Kämmerer vor. Zitat: Passiert ist meines Erachtens der Irak-Krieg 2003, in dessen Verlauf die USA und ihre Koalition der Willigen sich über die Ablehnung Russlands und sein entsprechendes Veto im UN-Sicherheitsrat hinweggesetzt haben, was später im Fall Libyens noch einmal passiert ist. Beides musste dazu führen, dass Russland und Putin sich als Supermacht gedemütigt und bloßgestellt sahen. Beides hat zudem dazu geführt, dass Putin und andere sich nicht mehr wirklich an internationale Regeln gebunden fühlen und sich wie die USA das Recht nehmen, ohne Rücksicht auf Völkerrecht und so weiter die eigenen Interessen durchzusetzen. Zitat Ende aus dieser Mail von Herrn Kämmerer. Was meinen Sie?
Ja, wir haben das ja besprochen in dem Zusammenhang, was ist eigentlich passiert zwischen der Rede im Deutschen Bundestag 2001 und dann der Rede von Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007. Die eine also sehr verbindlich, sehr höflich, sehr optimistisch und im Jahr 2007 ja schon fast aggressiv in seinen Aussagen, hart in seinen Aussagen. Und da haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was könnte dazu kommen. Ich glaube, ja, unser Hörer hat da sicher recht, Herr Kämmerer, bei seiner Einschätzung, dass der Irak sicher zur Verschlechterung der Beziehungen beigetragen hat. Das ist überhaupt keine Frage. Beim Krieg gegen Gaddafi, da hat sich Russland enthalten. Da hat es kein Veto eingelegt, wie auch China im Übrigen. Und Deutschland hat sich auch noch enthalten, aber hat natürlich kein Vetorecht, deshalb ist es ein anderer Sachverhalt. Aber Russland hat dadurch die Sicherheitsratsresolution passieren lassen und nicht durch ein Veto verhindert. Das war der Fall Libyen. Also aber bei Irak ist es richtig, da gab es zwar keine Sicherheitsratsresolution, aber die wurde gar nicht erst vorgelegt, weil vorher schon klar war, dass China und Russland niemals zustimmen würden. Das heißt, es gab, glaube ich, einen Resolutionsentwurf, aber keine Abstimmung dazu. Aber, muss man sagen, kann man sich da so gedemütigt fühlen als Supermacht, die man sein will, dass es Jahre später zu einer solch aggressiven Rede Putins führen muss. Sie haben sicher einen Punkt, wenn ich mir so Aussagen anschaue, die häufig zitiert wird von Barack Obama, von der Regionalmacht Russlands oder auch noch schlimmer, Tankstelle mit Autobomben, John McCain, Präsidentschaftskandidat, früherer Präsidentschaftskandidat, mittlerweile verstorben. Das war sicher alles nicht klug und auch nicht notwendig. Aber das war bereits nach der Annexion der Krim 2014. Und alles zusammen, da kann man über Demütigung sprechen hin und her, aber es ist alles keine Rechtfertigung für einen Eroberungskrieg. Vor allem, und das ist ja meine Position, weil es keine Bedrohung Russlands durch die NATO gab. Politisch nicht und auch nicht militärisch. Und man muss mal vergleichen, dass man das, die Verhältnismäßigkeit dann sieht auch. Man muss mal vergleichen, was gegen uns an Drohungen ausgestoßen wird und ausgestoßen wurde in den letzten 4 Jahren bis hin zum Atomwaffeneinsatz. Und was die NATO vorher gemacht hat, vor dem Krieg, sie hat Russland nicht bedroht. Nicht politisch, geht sowieso nicht, bei 32 demokratischen Staaten, die dann alle zustimmen mussten, und auch nicht militärisch, und das habe ich auch mehrfach ja gesagt.
Okay. Und dann würde ich mir sagen, dass einigen Hörern die Aussagen, meine Aussagen zur deutsch-sowjetischen Freundschaft wohl etwas zu zugespitzt erschienen. Deutsch-Sowjetische Freundschaft, kurz DSF, das war eine sogenannte Massenorganisation in der DDR. Wir haben Mails erhalten, in denen persönliche Freundschaften beschrieben wurden, die ohne jeden Zwang entstanden und zum Teil heute noch, auch ohne Verordnung von oben, weiter gepflegt werden. Also vielen Dank auch für diese Erfahrungen. Nichtsdestotrotz, das will ich auch sagen, glaube ich jetzt nicht, dass ich da irgendwie was zurücknehmen muss, denn beides schließt sich ja auch auch nicht wirklich aus. Ne? Also die DSF, die Organisation, als auch von Partei und Staat gelenkte Organisation und die Existenz wirklicher, tatsächlicher Freundschaften zwischen DDR-Bürgern und Sowjetbürgern. So, das soll es bisher gewesen sein. Wenn Sie Fragen oder Anregungen, Anmerkungen haben, dann schreiben Sie uns gerne eine Mail oder rufen Sie an. Sie erreichen uns unter general@mdraktuell.de oder unter der Nummer 0800 637 3737. Herr Bühler, die nächste Folge dann morgen. Darin geht es unter anderem um das geplatzte deutsch-französisch-spanische Kampfjet-Projekt im Rahmen von FCAS. Und natürlich schauen wir auch mal kurz auf die Entwicklungen im Irankrieg. Bis dahin, Herr Bühler, und vielen Dank für den Moment.
Ja, gern geschehen, Herr Deisinger.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.